wegfliegen von daheim mit einer Krawatte, Sakko und Blue Jeans. Ich sagte aber, Peggy, du weißt nicht, weißt du, und sie werden ziemlich locker in Deutschland. Und da fliege ich hin. Am ersten Tag habe ich meinen Sakko angehabt, am zweiten Tag sah ich ziemlich modern österreichisch aus. Und die Tatsache, dass ich euch schon seit 3 Tagen angeschaut habe, wisst ihr, wie das ist? Schlechte Gesellschaft für die gute Sitten. Jetzt bin ich wiederum da in meinen Blue Jeans.
Ich freue mich, dass du dich so wohl fühlst.
Ja, danke. Ich fühle mich sehr wohl unter euch. Und das ist wirklich ehrlich gemeint. Ich wollte das eben sagen heute. Ich glaube, dass alle von uns ein unmittelbares Aufgabengebiet haben, wo wir Tag für Tag Schulter reiben mit Geschwister, die wir lieb gewonnen haben, auf die wir eingespielt sind. Und so soll es sein. Aber es ist wirklich gut, hin und wieder diese Art von Gemeinschaft zu haben, wo man über den eigenen Stall hinausschaut und sieht, was der Herr tut anderswo und sieht, dass gleiche Anliegen voneinander lernt. Ich kann wirklich sagen, dass ich hier gelernt habe. Ich bin froh, dass ich hier auch als babylonischer König schauen durfte in die Tempelschätze der KFG. Und ich werde Markus in Zukunft benutzen. Ich glaube, es ist wirklich, wie Paulus geschrieben hat, dass der eine vom anderen profitiert hat von dem Glauben des anderen. Ich wollte ganz kurz ein Thema von gestern abschließen. Irgendwie bin ich, da ich nicht genug Disziplin geübt habe in einem früheren Vortrag, bin ich immer noch ein bisschen da hinten. So ich muss abrunden, was ich begonnen habe gestern Abend. Heute sage ich die Pointe. Ich hoffe, ihr habt den Witz nicht vergessen. Die Pointe des, vom Witz. Mein Sohn tut das immer gerne. Er hört meine Witze. Er denkt, sie sind ganz toll. Aber die Pointe rutscht zu früh heraus. Und er lacht in keiner sonst. Wir sind zum letzten Schritt gekommen heute. Zunächst Lebens- und Dienstgemeinschaft. Ich arbeite, du schaust zu. Dann Delegierung. Ich arbeite, du hilfst mir. Sehr, sehr wichtige Sache. Das ist eigentlich, was ein erstes Praktikum ist, ein Bibelschulpraktikum, sofern ich das verstehe. Und auch ein bisschen, du arbeitest, ich helfe dir bei Stand und Beratung. Aber dann ein weiterer Schritt. Du arbeitest, ich schaue zu. Dieser Vorgang hätte ich mehr Zeit zur Verfügung gehabt, in 8 Schritten präsentiert. Aber da wir kurze Zeit haben, habe ich diese 4 gewählt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt und mehr biblischen Beleg dafür, habe ich einen Artikel geschrieben, der erschien in KFG Zeitung vor der vorletzten Nummer, glaube ich. Paulus leitet Timotheus an. Aber jetzt der letzte Schritt, Aussendung bzw. Entlassung. Vor 10 Jahren, als ich nach Österreich gekommen bin, vor 11 Jahren, habe ich immer wieder mit Leuten geredet und die haben solche Aussagen gemacht. Naja, du kennst wohl die Österreicher. Ich kenne sie noch nicht. Was heißt das? Kannst nicht einmal leisten, in Urlaub zu fahren, in Heimaturlaub für einen Sommer oder eine längere Zeit. Du kommst zurück und alles ist zusammengebrochen. Du kennst schon die Österreicher. Die sind nicht zuverlässig. Ein Gemeindebund Missionsvorsitzender ist zu mir gekommen mit einem älteren Bruder vom Bund, von einem Schweizer Bund von Gemeinden. Und er wollte wissen, wieso ist es, dass unsere Gemeinden so viel Geld geben und sich selbst unterstützen und weit darüber hinaus. Denn in der Gemeinde, die besteht seit Jahren dort, sie können nicht einmal ihre eigenen Rechnungen bezahlen. Einmal der Pastor der Gemeinde hat mir gesagt, Fred, heute, ich habe gepredigt da, er sagte, heute waren 20 Schilling in der Kasse, wahrscheinlich von einem deutschen Gast. Du weißt, wie die Österreicher sind. Und ich sah da am Anfang etwas, was Roland Allen betont hat vor vielen Jahren, der Missionar muss lernen, den Heiligen Geist in den einheimischen Brüdern zu vertrauen. Glauben wir wirklich, dass dieses ein Werk des Geistes ist? Freunde, wenn ich weiß, dass du mich liebst und dass du mir vertraust, dann gibt es nichts, was ich nicht tun würde für dich. Und ich bringe es sehr schwer über mein Herz, dich und deinen Gott zu enttäuschen, wenn du so bist. Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass Leute Paulus enttäuschten. Auch Leute, auf die er viel gesetzt hat, er hat mit Tränen, die haben mit Tränen ihn verabschiedet von Asien. Aber wenn es darauf ankam und er eingesperrt wurde in Rom, er konnte sich nur erinnern an die Tränen von einem, der ihm treu geblieben ist. Und er dachte an die Ausnahme Onesiphorus. Gott segne sein Haus und Gott segne ihn. Möge der Herr ihm erbarmen. Denn Onesiphorus suchte mich. Fleißig, er suchte mich. Von Gefängnis zu Gefängnis, von Kerker zu Kerker. Wen wollen Sie? Oh, sagen Sie, der Apostel Paulus. Sie kennen Apostel Paulus. Oh, wirklich? Wollen Sie mir erzählen, Onesiphorus? Es war recht gefährlich, Paulus zu suchen in seiner zweiten römischen Gefangenschaft. Aber er suchte ihn fleißig auf und er fand ihn. Paulus konnte das nicht vergessen. Es war ihm so kostbar in seinem Loch, die Tränen von Timotheus, der Einsatz von Onesiphorus. Er konnte sich nicht helfen. Es gab andere, die ihn enttäuschten, Demas und auch andere, die ganzen von Asien, die ihm ausgewichen sind in Rom. Aber der Herr stand ihm bei. Ich möchte damit zwei Dinge sagen. Selbst wenn die Brüder dich enttäuschen, der Herr ist doch da. Warum dienst du Gott überhaupt? Aber zweitens, Paulus erlebte bittere Enttäuschung deswegen, weil er bereit war, Vertrauen in Menschen zu setzen. Und Freunde, es gibt keine Alternative. Ich kenne einen Bruder, der wollte predigen an seine eigene Hochzeit. Echt. Weil er Angst hatte, dass die Leute es verfuschen. Seine Gemeinde. Echt. Und am Ende ist er aufgestanden, ist schon sehr, sehr begabt, und er hat in seiner eigenen Hochzeitsfeier die Glocke von Schiller auswendig gesagt. Gewaltig. Ich habe das nie erlebt, so mit solcher Spannung und Drama die Glocke zu sagen. Ja. Sicherlich hätte er besser predigen können als der Bruder, der gepredigt hat, aber es ist schon ein schlechtes Zeichen, oder? Du musst dem Bruder vertrauen. Ich will euch erzählen von Christian Felber. 1980 lernten wir uns kennen. Ein junger Mann hat gerade sein Abitur abgeschlossen, wollte weggehen nach England zur Cape and Ray Bibelschule und später Psychologie studieren. Seine Eltern waren beide Ärzte. Er wollte auch einen Doktortitel haben. Gott sei Dank, Gott hat ihn sowohl von Cape and Ray als auch vom Psychologiestudium bewahrt. Ich war Gottes Instrument. Ich habe ihn gewonnen für ein Leben in der Jüngerschaft. Sagte Christian, gib mir ein Jahr und schauen wir, wie es geht. Wir hatten eine intensive Jüngerschaftsbeziehung. Er übernahm Verantwortung in der Evangelisation. Er hatte einen Beruf, hatte ein HTL, einen höheren technischen Lehrgang abgeschlossen. Und ich verstand es nicht, dass ein technisch begabter Mann wegen akademischer Eltern mit Doktortiteln, warum er unbedingt weggehen musste von der Gemeinde, die ich gründen wollte. So ich habe ihn rekrutiert. Ich habe ihm etwas Besseres angeboten. Er hat mitgearbeitet. Wir mussten bereinigen die Beziehung mit seinem Vater. Dann durch einen OM-Einsatz bekam er auf den blöden Idee, dass er herumfahren könnte in ganz deutsch sprechenden Raum und Musik spielen konnte. Er begann 2 Stunden am Tag zu üben, seine Gitarre und auch der Felix. Und OM hätte ihn auf die Tournee gebracht. Chinga, chinga, ching, Jesus! Das wäre gewaltig, huh? Aber er ist nicht gerade Michael Card oder Keith Green. Er kann sehr gut Aber ich sagte, du, Carol, 2 Stunden am Tag verbringst du nebenberuflich mit dieser Gitarre und dann wirst du eines Tages in einen Autounfall umkommen, in den Himmel kommen und die werden dir eine Harfe geben. Du musst wieder am Anfang. Ich sagte, es sind Seelen zu gewinnen, Freund. Und ich sagte, ich stellte ihm eine Frage, die mich einmal sehr bewegt hat. Christian, Christus liebt die Versammlung. Und du? Christian gab das Gitarrespielen auf, zu der Enttäuschung von OM. Wir arbeiteten immer noch intensiver. Er stieg mehr und mehr in der Mitarbeiter. Er ist ein Jünger geworden. Wir sahen, dass er mehr Schulung gebrauchen könnte. Wir schickten ihn nach Kalifornien. Er hat sein Geld sparen müssen. Ein Jahr ist nach Kalifornien gegangen. 9 Monate hat er verbracht mit William McDonald und Gene Gibson. Es ist nicht schlecht, ein bisschen eine andere Erfahrung zu lernen, Dienst in einer anderen Gemeinde. Er kam zurück und mit Felix, Herbert, Susi und mir begann die Gemeinde in Salzburg. Neben mir war er der Lehrer am Mittwochabends. In einem wachsenden Kreis, wir evangelisierten, die Teilnehmer sind öfters in eine Pizzeria gegangen. Ich bin in etlichen Lokals bekannt als der Professor. Nicht deswegen, weil ich mich als Professor ausgegeben habe, sondern der Mann, der angezogen ist, einigermaßen wie ein Professor und immer junge Leute hat und immer junge Ehepaare und sie sind ständig mit Fragen da. Ich bin einfach der Professor. Christian aber auch. Er bewährte sich im Beruf, das war mir sehr wichtig. Dann begann eine neue Phase irgendwie, eine eher unabhängige Phase von mir, wo er gearbeitet hat, zahlreiche Besuche, Evangelisationen, Betreuung machte er, evangelistische Bibelstunden in erster Linie machte er. Mithalf in der Gründung der Versammlung wurde ein sehr geschätzter Redner in anderen Gemeinden, zuerst ein Predigt hier, eine Predigt da und dann eine Bibelwoche, nebenberuflich. Dann stieg er in die Training der Mitarbeiter ein, trainierte Leute für die Nacharbeitsarbeit, tat Ältestendienst, Seelsorge, hat Jüngerschaftsbeziehungen. Und dann, wir begannen ein Projekt, ich mit seiner Hilfe, leitende Brüder von den bundesfreien Brüderversammlungen in Deutschland heranzubilden. Eine etwas größere Konferenz wie hier haben wir gehabt. Ich habe die Hälfte gehalten, er die andere Hälfte, leitende Brüder aus diesen Versammlungen. Wir haben Kurse gemacht, über ein Jahr sind wir 11 Mal hinaufgefahren oder geflogen nach Düsseldorf und Dillenburg und haben dort wirklich leitende Persönlichkeit weitergebracht. Er ist geschätzt als Lehrer, wird eingeladen auch, um Tagungen zu machen in der Bundesrepublik, in Rumänien und in Italien. Er ist langsam ein Führer geworden. Er ist ein Mitarbeiter, aber es ist irgendwie mehr. Und nicht jeder wird ein Führer. Das ist etwas Besonderes und man findet sie nicht so häufig. Ein Mann, der Arbeiter herangebildet hat, ein Mann, der Gemeinde gegründet hat. Und der nächste Schritt ist die Entlassung in den vollzeitlichen Dienst. Wenn ich eine lustige Geschichte erzählen darf, etwas, was vielleicht geschehen ist nach der Himmelfahrt. Als der Herr Jesus gekommen ist, triumphierend und gejubelt wurde, kam der Erzengel Gabriel zu ihm. Er sagte, Herr, das war wirklich fantastisch. Das hätte ich nie in meinen wildesten Träumen geträumt, dass du so in Schwachheit die Macht Gottes erweist und in Torheit die Weisheit Gottes. Aber nur eine Frage, Herr, wie geht's weiter? Was ist dein Plan für die Fortpflanzung deiner Arbeit? Wie geht's weiter, Herr? Na, Gabriel, sagt er ohne Zögerung, du kennst wohl die elf Apostel, es gibt auch ein Zwölfte dazu. So wie der Vater mich gesandt hat, habe ich ihnen gesandt. Es ist ihre Verantwortung. Ich habe ihnen einen Auftrag gegeben. Ich habe die Aufgabe ihnen anvertraut. Gabriel sagt etwas nachdenklich, aber Herr, wenn sie versagen? Gabriel, sagte er, ich habe keinen anderen Plan. Liebe Geschwister, er hat keinen anderen Plan. Es muss uns klar werden, Gott benutzt Menschen. Und es gibt keinen anderen Plan. Unser Thema für heute, das war die Pointe vom Witz. Unser Thema heute ist die geografische Fortpflanzung der Gemeinde. Peter Headley, ein Gemeindegründer aus Italien, schrieb mir, ein Engländer, arbeitet in Italien seit 25 Jahren. Man soll einmal Briefe wie das bekommen. Das mächtige, zweifaltige Zeugnis der Versammlungen im Neuen Testament war das Mittel, das beeindruckte und erreichte eine zynische, ungläubige Welt. Verkündigung und Gemeinschaft. Die Gemeinden waren Eindringlinge in krassem Gegensatz zu unseren einladenden Gemeinden heute. Ihre Energien waren in die Mission investiert, während wir unsere Aktivität in der Erhaltung widmen. Sie waren menschenbezogen statt räumlichkeitsbezogen, wie so vielen von uns. Epheser Kapitel 4 lesen wir. Epheser 4, 11 bis 12. Er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, anderen als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner eigenen Selbsterbauung in Liebe. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 31. Apostelgeschichte 9, 31. So hatte die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. 6 und 5 haben wir schon gelesen. Die Gemeinden nun wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich am Zahl zu. Und dann die Stelle, die wir vielleicht am häufigsten gelesen haben, ich lese nur einen Vers draus, 1. Korinther 10, Vers 15, dabei rühmen wir uns nicht ins Maßlose mit fremden Arbeitsleistungen, wir haben vielmehr die Hoffnung, dass wenn euer Glaube wächst, unter euch noch ungleich größer zu werden, entsprechend unserem Wirkungskreis. Ja, 2. Korinther 10. Wie wir gesehen haben in den Tagen vorher, Paulus kam, hat einen Brückenkopf gemacht, erwartet, dass die Gemeinden selbst durch ihr Netzwerk von Beziehungen und in der Gesellschaft allgemein diese Arbeit ausbauen. Wir sahen den Beitrag der systematischen Unterweisung einer Gemeinde, die Befestigung, auch persönlich, umfassende Befestigung durch die Gemeinde, durch die Unterweisung, durch Jungchrist-spezifische Lehre und durch persönliche Nacharbeit. Wir reden dann, wie Paulus Doulos Leiter und Jesus Doulos Führer herangebildet hat und wie das irgendwie sein Mittel war, die Bewegung auszubreiten. Schließlich heute Abend wollen wir denken über geografische Überlegungen und über die bestehende Gemeinde. Unser Thema wiederum, die geografische Fortpflanzung der Gemeinde verschiedene Modelle für der Fortpflanzung. Heute werden wir, wie vorher gesagt, nicht reden über Pioniermission, sondern über Nuklear Church Planting oder wie man eine Gemeinde von einem Grundstock von Gläubigen gründet und wie man von dort weg andere Gemeinden gründet. Ausgehend von den Texten ist es offenkundig, dass der geistliche Zustand und die Voraussetzungen der bestehenden Gemeinde von großer Bedeutung sind. Unser erster Punkt. Die bestehende Gemeinde, eine Bestandsaufnahme und Korrekturvorschläge. Manche Bemerkungen werden offensichtlich biblische Prinzipien sein, andere Erfahrungswerte. Wenn ihr mir vertrauen könnt, dass ich in Christo ein vertrauenswürdiger Redner bin, dann hört zu, nicht nur biblische Prinzipien, sondern gewisse Erfahrungswerte, die mit ihnen zusammenhängen. Ich möchte reden über zwei Modelle. Hiving off, wie Richard Haverkamp sagt, oder Gemeindeteilung. Und über das Church Planting Team, das in ein neues Gebiet geht und mit vorhandenen Gläubigen dort beginnt. Oder dass dieses Team ist groß genug, dass sie selbst der Grundstock für die Gemeinde bauen. Zwei Modelle von Gemeindegründung. Wenn man die Apostelgeschichte liest, ist es offensichtlich, dass wenn der Glaube der Leute zunahm, dann neue Gemeinden entstanden, wurden gegründet. Vermehrung geschah durch den Wachstum im Glauben, durch Befestigung und durch den Trost des Heiligen Geistes, wie wir gelesen haben. Gesunde Organismen wachsen. Wir hatten einen kleinen Buben, der nicht gewachsen ist. Wir wussten nicht, was los war. Wir waren ein bisschen besorgt, eigentlich sehr besorgt. Wir erfuhren, dass er Eisenmangel hatte. Und Babys, wenn sie Eisenmangel haben, schlafen sie viel. Sie essen entsprechend weniger und wachsen nicht. Bis wir herausgefunden haben, was sein Problem war, wir waren besorgt. Auch ein Kind hat Zöliakie, das heißt, kann nicht Gluten oder glutenhaltige Getreide essen, weder Gerste noch Hafer noch Weizen noch, ich weiß nicht was, wird nie ein Bier trinken können. Aber du kannst aber auch ein normales Leben ohne das führen, ohne das zu tun. Aber wenn man nicht, aber Gesundheit ist erforderlich für Wachstum. Und genauso bei Gläubigen. Geistliche Gesundheit ist eine Voraussetzung für qualitativ Gemeindewachstum. Es gibt so etwa wie eine Formel in der Bibel. Wir haben das gelesen in Epheser 4. Leben plus Nahrung plus Leibesübung mal Gesundheit mal Zeit gleicht Wachstum. Ich weiß, ich bin Amerikaner, aber das sieht fast aus wie Einstein. Ich versuche hier relativ komplizierte Vorgänge einfach zu formulieren. Wenn es ein schlechtes Modell ist, dann entschuldige ich mich. Aber Leben muss vorhanden sein, dann ein Zufuhr von guter Nahrung, nicht schlechter Nahrung. Schlechte Nahrung kann in Hülle und Fülle konsumiert werden, fördert nicht gesundes Wachstum. Wir wissen, was wir meinen im übertragenen Sinn, die Lehre, die Unterweisung der Versammlung. Leibesübung, Gläubigen, die keine Tätigkeit haben, werden nicht wachsen. Du kannst sie lehren und lehren und lehren. Sie sind, wie Ralph Schallis sagt in seinem ausgezeichneten Buch, wie ein totes Meer. Sie sammeln nur Wasser, es verdünstet und nichts geht weiter. Gesundheit ist erforderlich. Viel kann blockiert werden durch falsche Einstellungen, ungelöste seelsorgerliche Probleme, Bitterkeit und so weiter. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn du Leben, Nahrung, Leibesübung und Gesundheit hast, hast du Wachstum. Folglich, erfahrungswert. Wenn du nicht Wachstum hast, kein Wachstum hast, ist es Zeit für Troubleshooting. Woran liegt es, dass wir kein Wachstum haben? Liegt es darum, dass wir Nacharbeit machen mit Leuten, die nicht bekehrt sind? Das ist öfters der Fall. Besonders wegen diesem schwachen Evangelium, das seit Jahrzehnten an Popularität gewinnt unter Evangelikalen. Jesus hätte heute gesagt, vermutlich zu dem reichen Jüngling, oh ja, es mag nichts, dass du reich und bist und habsüchtig lebst. Das ist nicht so schlimm. Ja, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nur ein Gebot. Wir wollen nicht gesetzlich sein. Hier, ich habe ein kleines Heft. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Brauchst nur sagen, dass du ein Sünder bist. Bist du bereit, Jesus aufzunehmen? Wenn du nichts Besseres zu sagen hast, plappere nach, was ich dir sage. Jetzt bist du gerettet. Jetzt ist Zeit für die Nacharbeit. Bitte komm, Matthäus, und hilf ihm. Ein bisschen überspitzt. Aber es sind viele Ungläubigen in unserer Gemeinde, und wir fragen uns, warum sie nicht wachsen. Sie haben nicht das geistliche Leben. Nahrung. Vielerorts ist das ein Problem. Manchmal ist die Nahrung sehr gut. Man hat wirklich gute Lehrer. Wenig Leibesübung. Und ungelöste Probleme. Geistlicher Zustand, Gesundheitszustand der bestehenden Gemeinde. Wir wollen darüber nachdenken zusammen. Bitte eure Unterlagen anschauen. Wir werden schnell das machen. Ich würde empfehlen, du schreibst nicht auf dieses Blatt eine Bestandsaufnahme der bestehenden Gemeinde, denn dieses Blatt ist eine sehr, sehr gute Unterlage. Ich habe meines Erachtens eine gute Unterlage. Es kam aus meinem Computer. Wäre eine zumindest einigermaßen dezente Unterlage für ein Gespräch im Ältestentreffen oder im Gemeindeleitungsteam, egal wie ihr das nennt. Wo stehen wir? Wo haben wir zu arbeiten? Was hindert uns? Ich habe versucht, einige Erfahrungswerte und geistige Prinzipien hier in Form einer Umfrage zu streifen. Zunächst geistlicher Zustand. Ist der Heilige Geist offensichtlich am Werk in unserer Mitte? Welche Anzeichen für sein Wirken sind sichtbar? Hindernisse zu sein Wirken. Hier ist das, wo unsere Brüder gestern besorgt waren. Ist der Heilige Geist wirklich am Werk unter uns? Sind wir eine charismatische Gemeinde im biblischen Sinn? Eine Gemeinde gekennzeichnet von Zusammenarbeit, gabenbedingter Dienst und so weiter. Wirkt der Heilige Geist? Haben die Leute Entdeckungsfreude, wenn sie die Schrift lesen? Haben sie Freude in ihrem Leben? Oder schauen sie aus wie ein Titelbild für die Klagelieder? Welche Anzeichen für geistliches Wachstum sind an den Gläubigen in allgemein erkennbar? Haben wir regelmäßige Gebetserhörungen in der Gebetsstunde? Weil ich es nicht hatte auf meiner Übersicht, hat jemand gefragt, ob wir Gebetsstunde haben. Natürlich, aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir Gebetserhörungen als Gemeinde erleben. Oder ist Gebet für uns eine Form? Gibt es Gebetseifer? Werden Zuchtprobleme biblisch erledigt oder übersehen, umgangen? Meine Güte, nichts kann eine Gemeinde schneller zum Stillstand bringen als ungelöste Probleme, die über Jahre hinweg übersehen werden. Verantwortliche Leiterschaft. Haben wir Ziele? Haben wir einen klaren Blick für die Richtung, in die Gott unsere Gemeinde führt? Manche Leute wollen keine Ziele haben. Ziele sind ungeistlich. Okay, vergiss das Wort. Habt ihr als Leiter einen klaren Blick, was Gott tun will in der Zukunft in eurer Gemeinde? Das ist nicht ungeistlich formuliert, oder? Oder redet ihr von Geistesführung und ihr meint in erster Linie, Geistesführung ist, wer predigt am Sonntag? Das ist eine sehr armselige Haltung zur Geistesführung. Geistesführung ist, der Heilige Geist ist Christi Vikar. Er ist sein Stellvertreter hier unter uns. Er sollte jeden Aspekt unserer Versammlungsleben regeln. Wir sollten flexibel und offen. Wir wollen deine Führung haben. Wir reden nicht zum Heiligen Geist, wir reden zum erhabenen Herrn. Aber wir wollen, dass sein Heiliger Geist uns führt. Und viele von uns haben alles so in Beton gegossen und es ist eingespielt. Der Heilige Geist hat keinen Raum zu wirken. Und kein Wunder, wenn Leute kommen rein, dass sie meinen, hier ist irgendwie alles so Wo ist der Heilige Geist hier? Zweitens, Hindernisse zur wirksamen Führung seitens der Leiter. Haben die Leiter in unserer Gemeinde oder in unserem Team mangelnde Schau, mangelnde Hingabe und Opferbereitschaft? Ich wurde eingeladen von einer Gemeinde in Silicon Valley, Hillview Bible Chapel. Ich war bereit, meine Heimat zu verlassen und zu kommen nach Österreich, hatte einige Monate übrig und so. Ich arbeitete weiter im Krankenhaus, aber sonntäglich habe ich gedient dann in Hillview Bible. Begann auch auf die Leitung der Gemeinde schießen. Und diese Gemeinde, die hatte vier Ältesten. Einer war bei IBM, einer bei Hewlett Packard, einer hat seine eigene Firma, er baut eine Firma auf, bis etwa 20 Millionen Dollar, dann verkauft er es und baut eine andere Firma auf. Eine andere, was hat er getan? Diese waren Burschen von Silicon Valley, weißt du, da gibt's Geld, da gibt's Know-how, sie waren unterwegs. Und natürlich brachten sie das Brot am Sonntag und natürlich übten sie sich in Predigten und so weiter, aber sie haben sehr viel Unterlassung in ihrer Gemeindeführung. Und Leute gingen weg und Leute schieden Gemeinde von außerhalb und schließlich waren sie nur 30 Gläubige übrig. Und Jim Gibson wurde eingeladen, mit ihnen zu reden darüber. Er hat ihnen Hesekiel gepredigt, die fahrlässigen Hirten. Und die haben Buße getan. Einer ist zurückgetreten, der andere ist später zurückgetreten. Zwei haben wirklich Buße getan vor der Gemeinde. Sie sagten, wir sind fertig. Wir haben keine Zeit, Predigten vorzubereiten. Du kommst und redest über Jüngerschaft. 6 Wochen lang. Und wir haben gepredigt, Training in Christentum 4. Ron und ich. Es war so interessant, eingeladen zu werden und in einem großen mediterranen Mittelmeer-Stil-Haus. Weißt du, wo deine Schuhe sich einfach ausziehen und du weißt nicht genau, wie du sitzen sollst und welche Gabel du nutzen sollst, gell? Es sind so viele auf dem Tisch. Und es sieht aus wie ein Bild aus einer Reisezeitung, Reiseillustrierte, was auf dem Tisch ist. Aber weißt du, was um den Tisch war? Jede Glocke, die sie einladen konnten. Und wir sind auch mit den Gläubigen und reden über ihre Probleme und so weiter. Und wir predigten das Wort. Ich kam 2 Jahre, wurde eingeladen, zu ihnen zu reden. Ich wollte ihnen mein Dias zeigen. Wir hatten Kontakt zu folgen. Ich schreibe kaum Briefe, sie auch nicht. Und da stand ich. Ich konnte nicht reden. Vor 200 Christen. Bekehrt aus der Welt. Wisst ihr, was das ist? Das ist Buße. Das ist, wenn fahrlässige Eltern sagen, wir sind schuld. Und wir gerade dazu. Und die ursprünglichen 90 Leute, die sie verloren haben, haben sie nie wieder gewonnen. Das waren Bekehrungen aus der Welt. Die haben die jungen Brüder, sie sind in manchen Dingen einfach zurückgetreten. Und sie sagen, ihr Brüder, wir haben das versäumt, in unseren Firmen auch das überhaupt zu lernen. Könnt ihr uns helfen? Es war ein Gouverneur von Texas, er hat ein Gefängnis besucht in seinem Bundesland und hat geredet mit verschiedenen Gefangenen. Es war ein Mörder da, der jahrzehntelang da war. Er redete mit ihm und er sagte, sie haben nie Begnadigung angesucht. Er sagte, Herr Gouverneur, ich bin nicht würdig. Ich habe einen Menschen getötet. Ich bin nicht würdig, Freiheit jemals zu erleben. Der Gouverneur antwortete, du bist. Das ist der einzige Mann, den er begnadigte. Ein Mann, der von sich aus sagte, ich bin nicht würdig, ich habe einen Mord begangen. Das ist Buße. Und ich glaube, dass Gott viele von uns Führungspositionen zu Buße rufen will. Fahrlässige Leiter. Manche von uns, hoffentlich in uns, wenn ich sage, ich rede über Gottes Arbeiter im Werk des Herrn, für sie ist es ein Brotberuf geworden. Sie sind 45 Jahre alt, sie können nicht mehr zurückkehren in ein Architektenbüro. Sie müssen ausharren bis zur Pension. Und anderen in der Gemeinde, in Wirklichkeit, ihre Karriere ist auf erster Stelle ihres Lebens. Sie sollen zurücktreten oder Buße tun. Ich kenne einige Firmenchefs in Silicon Valley. Sie sind neue Männer. Sie haben Buße getan. Vierte Frage. Oh ja, sind Sie zu beschäftigt mit dem Beruf? Haben die Leiter eine negative Haltung gegenüber jeglicher Veränderung? Es gibt solche, es gibt mindestens eine in vielen Gemeinden. die Bürgerstunde. Ich möchte nur als ein demütiger Bruder in dieser liebevollen kleinen Versammlung betrachtet werden. Kennst du ein paar, oder? Karl-Heinz? Ja, ja. Leider kenne ich mehr als ein paar. Kenne einen in Kalifornien. Ich sagte am Mittagstisch, Tom, ihr müsst diese Laden zumachen, wenn ihr etwas nicht macht. Sag mal, wenn du hättest die Wahl, einige neue Familien, damit es ein bisschen mehr Leben kommt in der Gemeinde, oder wirklich aufs Ganze zu gehen und diese Gegend zu evangelisieren, was würdet ihr lieber tun als Ältesten? Er sagte, ich hätte lieber die Familien. Seine Kapelle ist zu verkaufen heute. Die Gemeinde ist weg. Tom hat 40 Jahre lang blockiert alles, was die Brüder unternehmen wollten, in einer Versammlung gegründet von Harry Ironside, die William McDonald ins Werk des Herrn und viele andere hinausgeschickt hat. Männer, die Geschichte geschrieben haben für Gott an verschiedenen Kontinenten. Ironside, der ehemalige Pastor von Moody Church, der predigte in einem Jahr 600 Mal und hat nie einmal gepredigt, ohne dass jemand sich bekehrt hat. Und er war ein Bibellehrer. Aber dieser Mann hat die Versammlung getötet. Tom Hill. Gibt es so einen? Ich weiß nicht, wie du ihn los wirst. Denk an, was Lady Astor sagt zu Winston Churchill einmal. Sie war die Oppositionsführer, Winston Churchill, Prime Minister. Sie sagte, Prime Minister Churchill, wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihr Kaffee vergiften im Parlament. Und er sagte, oh Lady Astor, wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn auch trinken. Ich weiß nicht, wie du ihn loswerden wirst. Es ist sehr schwierig, einen Ältesten loszuwerden, das so ist. Er wird kämpfen, bis es nichts mehr bleibt von der Versammlung. Das Einzige, was man tun kann, glaube ich, ist zu beten. Mannhaft als Brüder ihm zu widerstehen und bitten ihn, zurückzutreten oder seine Ämter niederzulegen oder die Gemeinde zu verlassen. Und wenn du nicht mannhaft genug bist, das zu tun, dann viele oder vielleicht alle deine Bemühungen sind umsonst. Von dort weg. Können die Heiligen in dieser Gemeinde eine konkrete Zurüstung zum Dienst erwarten? Welche konkrete Beispiele können wir anführen? Wir machten eine Bestandsaufnahme vor 1,5 Jahren in Salzburg, 117 Erwachsene in Gemeinschaft, davon hatten 50 eine konkrete Aufgabe. Das ist 43% der begabten Geschwister. Das klingt fast wie ein volkseigener Betrieb. In Rumänien. Aber immerhin, das ist sehr viel im Vergleich mit vielen. Frank Tillipa in seinem ausgezeichneten Buch Unleashing the Church. Ich meine, ausgezeichnet, wenn du ein Orange essen kannst und Kerne spucken kannst. Und Schale dabei liest, du kannst nicht alles übersetzen von dem Buch oder umsetzen. Er redet von einer Gemeinde mit 3500 Mitgliedern, Presbyterianer Gemeinde in Südkalifornien. Man hat die Gemeinde angeschaut und nur 200 Leute hatten eine Aufgabe. Es gibt gewisse traditionelle Dienste, Kinderarbeit, Bibelstunden, Diakonen, Ältesten. Und darüber hinaus gibt es nicht viel zu tun. Büchertisch, Kassetten, natürlich Video heutzutage. Aber es gibt nicht so viel zu tun in der Gemeinde. Du wirst niemals in einer Gemeinde größer als 50 Leute eine Aufgabe haben für jeden in der Gemeinde. Für Richard Haverkamp, das heißt Folgendes, du musst die Gemeinde dann teilen. Er ist nicht zufrieden mit mir. Fred, du bist einfach so fahrlässig, ihr seid so groß. Aber ich bin anders überzeugt. Ich glaube, dass es nicht nur Gaben oder Aufgaben gibt in der Gemeinde, sondern außerhalb. Und wir versuchen unsere Leute jetzt zu motivieren für Zielgruppe-Evangelisation. Wir haben eine Medizinerarbeit mit etwa 20 dabei. Wir haben 6 Ärzte, einen Haufen Krankenschwester. Wir wollen eine Arbeit anfangen für Drogen- und Alkoholsüchtigen. Wir haben 3-4 Leute in einer Gehörlosenarbeit, die einzige in Österreich. Wir haben eine Studentenarbeit. Leute sind draußen an der Uni und versuchen, Studenten zu erreichen. Wir überlegen auch andere Wege und Mittel, wo Leute eine sinnvolle Beschäftigung finden können in der Evangelisation selbst. In einer typischen Gemeinde haben einige treue Leute 3-4 Aufgaben. Und sie evangelisieren nicht. Die Leute mit dem besten Know-how evangelisieren nicht. Aber es ist unsere Aufgabe, den Leuten irgendwie, durch irgendwelche Mittel, dazu zuzurüsten, über sie nachzudenken, die Gemeindeliste, Telefonliste anzuschauen. Wir haben kein Mitgliedkartei, aber ich habe einfach die Telefonliste angeschaut und überlegt, wer ist wirklich zugehörig zu unserer Gemeinde und was tun sie? Wir wollen sie zurüsten, wie die Schrift sagt, zum Werk des Dienstes, zum Aufbau, quantitativ und qualitativ des Leibes Christi. Wir brauchen Mitarbeiterschulung für unsere Kinderstunden. Das haben wir auch. Aber nicht nur das, sondern für die Evangelisationen. Ich überlege, und eigentlich ein gutes Ergebnis von der Vorbereitung auf diese Konferenz war, die Entscheidung zu überlegen, ein Modell, wo wir ständige evangelistische Schulung haben, etwa wie James Kennedy in Coral Ridge, Florida, etwa wie das in Fort Lauderdale, Florida, aber nicht so strukturiert, nicht so amerikanisch, europäisch, aber etwas, wo Leute ständig geschult werden in Evangelisation, denn ich glaube, das ist, wo man immer wieder Ansätze hat und im Laufe der Zeit das verläuft im Sand. Aber Zielgruppe Evangelisation, das ist, wo all die paragemeindlichen Organisationen am Werk sind, weil sie konzentrieren sich auf ein Gebiet. Und wir überlassen das häufig die paragemeindlichen Organisationen. Aber ich kann das nicht tun. Ich habe ein Ziel mit meinen Brüdern zusammen. Wir glauben wirklich, dass Gott dahinter ist, dass wir Salzburger Land, Oberösterreich, südlichsten Teil von Bayern, wir wollen keine Amerikaner zu nah an die Zehe treten, aber zumindest in unserer Gegend, Südtirol, wollen wir erreichen mit dem Evangelium. Und das wird heißen, dass wir eine Uni erreichen müssen. Ja, die bestehende Uni, paragemeindliche Organisationen verstehen uns nicht. Wir müssen sehr liebevoll und diplomatisch mit ihnen umgehen. Aber Freunde, wenn ich jemanden haben kann, ein paar Jahre, während er an der Uni ist, dann wenn er die Uni verlässt, verlässt er die Uni nicht nur mit einem akademischen Grad, sondern mit meiner Sicht von Gemeinde und von Mitarbeitern der Gemeinde. Und wozu gebe ich mein Leben? Und wenn wir das sehen können, ich sage das nur in diesem Fall, ich bin nicht in der Uni Arbeit. Wenn unsere Brüder das erreichen können an der Uni, dann das ist die Voraussetzung für neue Versammlungen, wo es noch keine gibt. Und wir haben es auch so, wenn Leute von uns woanders gehen, wir suchen die beste Gemeinde aus, wir schreiben einen Empfehlungsbrief und wir sind froh, wenn sie eine gute Gemeinde finden. Wir meinen ja nicht, dass wir die einzige gute Gemeinde sind, aber wir meinen, wir sind besser in der Lage, eine biblische Gemeindeprägung zu geben, als eine paragemeindliche Studentenorganisation. Und so, wir haben unsere eigene Arbeit an der Uni. Du, oder ihr, wo wir sammeln. Hirtenbericht. Ich würde das anschauen, Nummer 4. Aber nicht heute. Das ist nicht etwas, was wir abgeben. Das ist etwas, was wir benutzen, um zu überlegen, ob wir einen Menschen überhaupt kennen und seine Nöte. Nummer 5. Eine wirksame Evangelisation. Hier sind nicht gewissensalbende Maßnahmen gemeint. Weißt du, das Zelt, Missionszelt kommt wiederum dieses Jahr. Wir wollen uns fragen, was haben wir unternommen bisher und was war wirksam? Betrieblichkeit ist kein Ersatz für Fruchtbarkeit, Freunde. Manche Missionen schicken diese Zettel. Ich hoffe, dass du keins bekommst. Wie viele Traktaten hast du verteilt? Wie viele Bibelstunden hast du gehalten? Wie viele das und jenes? Du, wenn ich habe manchmal Dinge in der Post bekommen von einer Gruppe, sie sagen, wenn sie das ausfüllen können, wir überlegen, sie zu unterstützen. Ja, du, ich brauche Heizmaterial, ich heiz mit Holz. Und ich bekomme gerne solche Briefe. Ich brauche deren Geld nicht. Dieter Gottschaller, ich glaube, er ist Leiter der Navigatoren in Zürich jetzt. Er war früher in Mannheim. Er war bei mir, wir haben ausgetauscht. Ich fragte ihn über die Uni-Arbeit, wie er das anstellen würde. Und er hat einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe. Vergiss nie zu evangelisieren. Das ist so wichtig. In Salzburg haben wir 35 Gläubige gehabt. Wir waren so glücklich. Kannst du dir vorstellen, du arbeitest 6 Monate und es sind so viele Baby-Christen. Was haben wir gedacht? Ah, wir machen Kurse, wir werden ihnen nachgehen, wir müssen die Nacharbeit machen. Und ohne dran zu denken, haben wir etwa ein Jahr lang vernachlässigt Evangelisation. Wir haben so viel zu tun, die Befestigung. Freunde, es hat 2 volle Jahre nach dieser Erkenntnis gedauert, bis wir wiederum Schwung hatten. Und jetzt, wenn Leute versuchen, unser Gemeindeprogramm zu sehr anzufühlen, wir bekämpfen das. Es muss Raum bleiben für Evangelisation. Wir verbrachten, wie Daniel McGravin sagen würde, zu viel Zeit, um gute Christen zu machen. In einer Welt, wo das Evangelium dringend nötig ist. In Hallein, wir schickten 35 Gläubigen etwa, haben wir entlassen, um nach Hallein zu gehen. Und die Gemeinde ist eine tolle Gemeinde, du wärst gerne da. Aber sie ist nicht so sehr gewachsen. Sie ist gewachsen, aber nicht so sehr. Weil für ziemlich lang das Ziel dieser jungen Brüder war ähnlich. Jetzt haben wir unsere Gemeinde und jetzt können wir entscheiden, wie es ist. Und jetzt, weißt du, das war gut in Salzburg, aber wir haben auch unsere Ideen und sie haben Gemeinde gespielt. Und es war gut, Christen sind gewachsen, aber Evangelisation war weg als Hauptziel. Evangelisation braucht nicht Hauptziel zu sein, aber es soll eine der Hauptziele sein. Zweite Frage. Wie viele Gläubigen, auch Verantwortliche, evangelisieren regelmäßig? Und das wäre eine interessante Frage zu überlegen in deiner Gemeinde. Auch Verantwortliche, weil die Verantwortliche die Vorbilder sind für die Gemeinde. Du tust das nicht, sie werden es auch nicht tun. Du sagst, naja, warum stellst du so eine Frage? Zitiere Strachan's Lehrsatz. Er war ein Missionsleiter in Südamerika, hat viel studiert, Missionsprinzipien, hat diese Lehrsatz entwickelt. Die erfolgreiche Ausdehnung einer Bewegung steht im direkten Verhältnis zu ihrer Wirksamkeit angesichts der Mobilmachung und Beschäftigung der gesamten Mitgliedschaft in ständiger Verbreitung ihres Glaubens. Das kannst du anschauen, wie Hesselgrave sagt, in verschiedenen Religionen, Buddhismus, Zeugen Jehovas, Mormonen, irgendeine Gruppe, die wächst. Es gibt Gruppen in Südamerika, die taufen dich erst, wenn du beweisen kannst, dass du jemanden zum Herrn geführt hast. In einer anderen Gruppe, du kannst erst Training in Christentum 2 machen, sozusagen, wenn deine Nachbarn beweisen, dass du nach Training in Christentum 1 lebst. Das ist ein interessantes Konzept, das möchte ich nicht einführen. Aber das sind Maßnahmen, ich glaube unbiblische auch, aber das sind Maßnahmen, die benutzt wurden, um die ganze Bewegung mobil zu machen. Und die wachsen unwahrscheinlich. Könnten wir lieber geistliche Maßnahmen ergreifen, um das Gleiche zu bewirken oder zu fördern zumindest? Du sagst, das ist aber weltlich, dieser Lehrsatz. Oh, es steht auch in der Bibel, es heißt, wer viel sät, wird viel ernten. Das ist nicht so schwierig zu verstehen. Drittens, wie viele neue Kontakte kommen zu unseren Veranstaltungen? Viertens, wie wirksam ist unsere Nacharbeit mit diesen Kontakten? Sechstens, ist es einfach für Neubekehrten in unserer Gemeinde integriert zu werden? Manchmal gibt es Gemeindepraktiken, die einem Gläubigen erklärt werden müssen. Wir zum Beispiel sind davon überzeugt, und ich komme nicht hierher, um darüber zu evangelisieren, aber wir sind davon überzeugt, dass 1. Korinther 11 nicht kulturell zu verstehen ist und dass eine Frau beim Gebet sich bedecken sollte. Und so in unserer Gemeinde, was unüblich ist in westlichen Ländern, sind die Frauen bedeckt beim Brechen des Brotes und auch in ihrem persönlichen Gebet. Leute haben mir immer wieder gesagt, wenn ihr das tut, werdet ihr Gemeinde nicht wachsen. Meine einzige Antwort ist, zeig mir Gemeinden in Österreich, die schneller wachsen. Wir sind ehrlich überzeugt davon. Wir haben die Schrift sehr viel studiert und sind ehrlich überzeugt davon. Aber wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass dass andere Leute Probleme damit haben. Und so, wenn jemanden zum Herrn führen, wir erklären, wenn sie kommen in die Gemeinde, du brauchst es nicht unbedingt tragen. Diese Leute wollen der Gemeinde, die wollen dem Herrn gehorchen und sie tun das. Und es steht in 1. Korintherbrief, brauchst es nicht tun, wir werden dich nicht zwingen dazu, ich habe keine Kopfbedeckung-Filiale aufgemacht. Und wir erklären es auf eine freundliche Weise. Weißt du, was wir erfahren? Nicht-Christen sind viel gehorsamer als Christen. Viel gehorsamer. Zum Beispiel die Obfrau von der Sozialisten-Lehrverein, sie bekehrte sich, kommt aus Görlitz, sie bekehrte sich. Wie meinst du, sozialistische Obfrau tun wird? Sie kommt in die Gemeinde und sie bedeckt sich. Sie sagt, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber wenn ich Gottes Wort glauben muss, um gerettet zu werden, dann bin ich bereit, Gottes Wort zu gehorchen. Wo wir Probleme haben, sind die Christen, die von woanders kommen und dann meinen, wir sind gesetzlich wegen dir. Wir sind nicht gesetzlich. Dein Angenehmsein bei Gott hängt nicht davon ab. Was ich sagen will, manche von euch taufen auf eine ungewohnte Art dreimal. Manche von euch haben Fußwaschung beim Brotbrechen. Das ist eure ehrliche Überzeugung. Nicht meine, aber eure. Das wird aber heißen, dass ihr eine besondere Aufgabe habt, an die Baby-Christen ihnen das beizubringen, auf eine angemessene Art, damit das kein Schranken ist, für sie zu kommen in die Gemeinde. Es braucht nicht unbedingt ein Schranken sein, wenn es glaubhaft anhand der Heiligen Schrift erklärt werden kann. Aber ich will fragen, wie leicht oder wie schwierig hat ein Ungläubiger es sich integrieren zu lassen in unsere Gemeinde. Viel hängt von Atmosphäre ab. Ich denke an Janitz und seine Frau Herte. Sie waren in der Gemeinde in Pinzgau. Das ist die Gemeinde, die die Brüder von euch sehr beeindruckt haben. Aber Pinzgau ist eine Gemeinde, ich meine, im Vergleich mit vielen ist sie sehr freundlich, aber im Vergleich mit unseren anderen Gemeinden ist sie nicht sehr freundlich. Und diese Leute fanden einfach keinen Anschluss, dass sie fuhren weiter nach St. Johann. Und in St. Johann sind sie auch ein bisschen herumgestanden. Die St. Johanner sind auch freundlich, aber es dauert vielleicht eine halbe Stunde. So am nächsten Sonntag sind sie weitergefahren nach Bischofshofen. Sie gehen in die Gemeinde in Bischofshofen. Ich habe in meinem Leben nie eine Gemeinde erlebt wie Bischofshofen. Meine Güte, da ist Liebe und da ist Atmosphäre. Es gibt Liebe und Atmosphäre in den anderen Gemeinden, aber nicht wie in Bischofshofen. Und es ist nicht, dass diese Leute so einfach nur drauf aus waren. Du, Janet suchte und suchte, bis er sich bekehren konnte. Und die Leute, von denen er das Evangelium gehört hat, er fand bei ihnen einfach nicht die Atmosphäre, die förderlich war, für eine Eingliederung von ihm persönlich in die Gemeinde. Es ist sehr wichtig. Die Zusammenkünfte der Gemeinde. Welche Bedürfnisse werden durch unsere gegenwärtige Handhabung nicht gestillt? Können wir das ändern? Unser Gemeindeprogramm wäre überfüllt, aber wir arbeiten jetzt nach dem Motto, Mary had a little lamb, it should have been a sheep, it wound up in the Baptist church and died of lack of sleep. Es gibt ein altes Kinderreim auf Englisch. Maria hat ein kleines Lamm, sein Vlies oder sein Fell war so weit, Pelz war so weiß wie Schnee. Wir haben es umgeändert. Maria hat ein kleines Lamm, sein Fell war so weiß wie Schnee. Maria hat ein kleines Lamm, es hätte ein Schaf sein sollen. Es landete in die Baptistengemeinde und starb am Schlafmangel. Das ist die Übersetzung. Weißt du, das ist einfach nicht gut, wenn unsere Gemeinde Leute überfordert. Welche Zusammenkünfte werden von manchen Geschwistern ungern besucht? Ich bemerke, dass manchmal manchen Gemeinden viele Leute beim Brotbrechen, bei Wortverkündigung wenige. Bei einer anderen Gemeinde beim Wortverkündigung viele, beim Brotbrechen wenige. Bei einer Gemeinde, beim Gottesdienst, wenn man das so nennt, viele, bei der Bibelstunde wenige. Bei einer Gemeinde, bei Bibelstunden viele, Wortverkündigung wenige. Ist das das Problem der Leute? Aber das ist unser Problem. Und das ist unsere Schuld. Wir machen etwas falsch. Und wir müssen überlegen, wie wir da arbeiten können. Verherrlicht unsere gemeinsame Anbetung den Herrn. Erleben die Geschwister eine lebendige Begegnung mit dem Herrn? Welche Mängel sind erkennbar? Können wir das sie beheben? Ich habe nur 1000 Mal Brot gebrochen. Ich habe das gefeiert vor einigen Monaten. Nur meine erste 1000 Sitzungen am Tisch mit den Geschwistern. Ich bin nicht müde davon. Weißt du, wenn man hier in diesem Rahmen einen Rahmen hat, wo man wirklich direkt zu Gott redet, und wo man denkt nicht, welch ein Freund wir haben in Jesus, das sagt mir, du sollst beten. Seliges Wissen, das sagt dir, gut, du hast Heilsgewissheit. Ich bin entschieden, das heißt, du sollst Jesus nachfolgen. Hier stehen wir Hand in Hand, das heißt, christliche Einheit und Einsatz zusammen. Das sind alle tolle Lieder, ich liebe sie, Freunde. Aber am Tisch des Herrn möchte ich sagen, O Vater, einer ist vor allen. Auf den blickst du mit Wohlgefallen, auf deinen geliebten Eigensohn. Weißt du, was das Thema der Ewigkeit ist, Geschwister? Gottes unsagbare Liebe und Gefallen für seinen Sohn. Und dort zu sein und ihn zu erinnern an seinen Sohn. Weißt du, immer wieder, als man redete über das Kreuz am Berg der Verklärung, Gott konnte sich nicht fassen. Der Boden des Himmels brach langsam unter dem Gewicht des Wohlgefallens Gottes und ein himmlischer Ausrutscher geschah am Berg. Siehe, das ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Wohlgefallen. Knietief in Schlamm, in der Schlange unter Sündern, sich taufen lassen, um sich zu identifizieren mit einer sündigen Rasse. Und Gott konnte sich nicht fassen. Siehe da, da ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus, Stunden vor seinem Kreuz, bekündet seine Bereitschaft, alles aufzugeben, nur dass du verherrlicht wirst, o Vater. Deswegen bin ich in diese Welt gekommen. Und der Himmel sprach, du hast meinen Namen verherrlicht. Sein Urteil über sein ganzes Leben. Und du wirst meinen Namen am Kreuz wiederum verherrlichen. O Freunde, ihr wisst nicht, was es heißt, mein Leben. Da zu sein mit Leuten, die genau wie ich irgendwie diesen Kreislauf durchgemacht haben. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist der erste Schritt. Und zweitens, wir sehen, dass Gott beginnt in unser Leben zu wirken, selbst durch die Trübsale. Und wir verstehen, die Liebe Gottes ausgegossen an das Argument des Heiligen Geistes. Und schließlich kommen wir bis 11, Vers 11 von Kapitel 5. Und wir sagen, nicht allein das, sondern wir rühmen uns dieses Gottes, der uns erlöst hat. Nicht nur ich danke dir für Erlösung, sondern du, wer ist wohl wie du, oh Gott? Wer ist wohl wie du? Zu oft bin ich in Gemeinden gewesen, wo der Gesang und die Gebete ein Rahmen waren für eine Predigt. Und der Prediger stand da und hat seinen Auftritt gemacht und es war ein schöner Rahmen und er sagt, Bruder Karl, würdest du bitte für uns beten? Und Bruder Karl betet allgemein, Herr, vergib uns alle unsere Sünden und führe uns in der Woche und hab ein gutes Gottesdienst. Und dann einige Erweckungslieder und die sind toll und gut und richtig. Und dann predigt er und macht einen Altarruf und dann sagt er, das war ein Worship-Service, Anbetungsgottesdienst. Gott wurde nie angebetet. Sind unsere Zusammenkünfte christuszentrisch? Meine, das ist ein Grund, warum ich zumindest so froh bin, dass man häufig, so oft wie ihr dieses Fest feiert, nicht so selten, wie so oft, sagt Jesus, wir tun es sonntäglich. Letzte zwei Fragen, dann sind wir fertig. praktische Überlegungen für das Fortschreiten des Werkes durch finanziellen wird das Fortschreiten des Werkes durch finanziellen Engpass gehemmt. Das ist sehr wichtig. Wir sagen immer, wir reden nichts über das Geld. Sagt ihr das? Wir reden nicht über das Geld hier. Ja, dann lest ihr die Evangelien nicht. Jesus redet mehr über Geld als über Errettung in den Evangelien. Jesus redet mehr über Geld als über Glauben in den Evangelien. Weißt du das? Ich kann es beweisen. Und wir reden nicht über das Geld. Was sollen wir lieber sagen? Wir betteln nicht ums Geld. Aber wir reden, was die Bibel sagt. Wenn eine Gemeinde eine Schau hat, wir wollen diese Welt erreichen. Und die sehen hier, dieses Haus,